Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Offenbarung, Visionen gegen die Monster. Hier liegt eine Uhr, ich gucke ab und zu drauf. Und tatsächlich schaue ich, dass es nicht zu lang wird. Ich bin 26 Jahre lang Pastor und hatte noch nie Lust, über die Offenbarung zu predigen. Als ich Jugendlicher war, hatte die Beschäftigung mit apokalyptischen Zukunftsvorstellungen eine gewisse Hochkonjunktur in unserer Bubble. Vielleicht liegt es auch am Jugendlichsein, weiß ich nicht, oder an dieser Zeit damals. Also ich erinnere mich jedenfalls an so Redner, die wurden eingeladen zu Bibelabenden, die haben dann irgendwann da, und sagen wir mal, je konkreter die das, was sie da lasen, auf die damalige Zeit interpretiert haben, desto schlechter sind diese Sachen gealtert, wenn man sie jetzt heute nochmal anschauen würde. Und es gab, vielleicht erinnern sich manche von euch daran, die auch ein bisschen älter sind, es gab so, ich sage mal so, pseudo-christliche Fantasy-Literatur oder christliche Pseudo-Fantasy-Literatur. Also das ging um so dystopische Welten und die christlichen Protagonisten, die hatten mit so Dämonen zu tun. Also der eine hatte Kopfweh und wenn man dann, aber eigentlich saß dem so ein flatterndes Vieh im Rücken und dann mussten die da sich irgendwie, also das hatte auch irgendwie so den Offenbarung als Hintergrund für diese Stories. Ich mochte das alles gar nicht. Im schlechteren Fall hat es mir Angst gemacht. Also, dass schlicht die Zukunft beschissen wird. Und ich habe ja noch ein bisschen vor mir. Im besseren Fall schämte ich mich ein bisschen fremd, wenn das Zeug zu wirr war. Und ich dachte, sag mal, was glauben wir eigentlich? Was halten wir eigentlich so in meiner Bubble für Realität oder für mögliche Realität? Also, ich habe bis heute ein bisschen den Bogen um die Offenbarung gemacht. Und es ist ja auch ein seltsames Buch. Also, wenn du sie mal aufschlägst, vielleicht so ein bisschen in der Mitte irgendwo, da gibt es schon sehr bizarre Texte. Der heute ist noch gar nicht so bizarr. Aber da geht es dann wirklich um Monster und um Katastrophen und um Gewalt und Tod und alles und Weltuntergang und so. Das letzte Kapitel der Offenbarung mag ich seit einigen Jahren sehr gerne. Aber um den Rest bin ich so rumgeschlichen und ich habe gedacht, ich habe nach einem Bild gesucht, rumgeschlichen wie um die durchgeknallte, schrille Tante auf deinem Familientreffen. Die gibt es in jeder Familie, glaube ich. Und die ist schon irgendwie, die gehört dazu, man kann die nicht ganz ausblenden. Man ist doch froh, wenn man am Ende des Abends irgendwie aus Versehen ihr gar nicht über den Weg gelaufen ist. Und so, man hat sich heute leider verpasst. Also so, das Buch ist so ein bisschen wie diese schrille Tante. Also, es gehört dazu, aber so, in diesem Sommer hatte ich dann plötzlich Lust auf eine Unterhaltung mit dieser Tante oder diesem Buch. Ich hatte plötzlich Lust auf schwierige Texte, die ja schon dazugehören. Und immerhin kann man sagen, ja, langweilig wird es wahrscheinlich nicht. Und vielleicht durchweht diese Texte ja auch eine Art von Frische, die man gar nicht erwartet, oder von Überraschung. Lass mal mit dieser Tante reden. So, und außerdem dreht unsere Welt gerade hohl. Man fragt sich ja eigentlich, was ist eigentlich los mit der Menschheit? Und da geschehen Sachen, da eskalieren Leute. Also ich dachte, vielleicht sind wir ein bisschen irre. So, bisher hätte ich dann eigentlich gesagt, ja gut, also wenn alle schon so düster gestimmt sind, dann lass mal sicher jetzt nicht die Offenbarung lesen und noch apokalyptischen Ahnungen jetzt auch noch Öl ins Feuer gießen. Also das hätte ich bisher gesagt. Jetzt sagen aber, eigentlich sagten das schon immer schlaue Theologen oder andere Leute, die Tante ist nicht so verrückt, wie sie aussieht. Sie kann es vielleicht nicht so zeigen, aber eigentlich will diese Tante nicht Angst machen. Was sie will, ist Hoffnung machen. Hoffnung, wenn die Welt durchdreht. Und übrigens, sie kann das auch tatsächlich. Da habe ich mich immer gefragt, wie macht sie das? Aber gut, okay, diese Leute sagen, doch, sie kann das. Sie kann Hoffnung machen. Wenn sie dir Angst macht, hast du sie nicht verstanden. Also vielleicht kann man ja so sagen, und das ist schon so eine Beobachtung, je verrückter die Welt, desto weniger irre wirkt diese Tante. So, lest sie halt mal, habe ich gedacht. Lesen wir sie mal. Lesen wir sie ein bisschen mit Anleitung, mit Sachverstand. Muss man vielleicht auch ein bisschen sich kundig machen. So, jetzt, Miri hat ja eben gesagt, ich habe hier Teile, die ich weglassen kann. Ne? Jetzt lasse ich einen weg. Ich hätte jetzt hier eigentlich erzählt, wen habe ich alles gelesen? Mache ich dann nächstes Mal. Also, manche von euch kennen diese Theologen und dann habt ihr so eine Idee, jetzt weiß ich, von wem er geprägt ist. Mache ich mal andermal. Okay. Also, was ihr, nicht erwarten dürft, bei dieser Reihe, von mir jedenfalls nicht, oder vielleicht auch, wenn du anders tickst, nicht befürchten musst, ist irgendwelche Zukunftsspekulationen. Irgendwie versuche, jetzt aktuelles Zeitgeschehen auf das zu beziehen. Oder das zumindest darin zu identifizieren, irgendwelche heutigen Personen mit damaligen Figuren. Was ihr schon erwarten könnt, dass diese Texte aktuell sind und in unsere Zeit sprechen. Also sonst müssen wir ja auch nicht lesen. So. Weil sie das immer waren und weil sie das immer sein werden. Wie wir das von biblischen Texten ja allgemein erhoffen, dass sie irgendwie was zu sagen haben heute. So, auf diese Weise sind sie aktuell, so wie sie es immer sind und immer waren und immer sein werden. Okay, jetzt beginnen wir einfach. Ich lese die ersten 8 Verse vor. Dann, ihr könnt sie hier mitlegen. Der Daniel wird irgendwie versuchen, irgendwie zu wissen, wo ich gerade bin. Und dann könnt ihr jeweils immer da so gucken. Ich gehe dann so Satz für Satz durch. Manchmal bleibe ich bei einem Satz länger hängen, manchmal ganz kurz nur. Ich hoffe, das wird nicht langweilig, sondern interessant für euch. Also, ich lese nach der Basisbibel. Dieses Buch ist die Offenbarung, die Jesus Christus von Gott empfangen hat. Denn er sollte seinen Dienern zeigen, was in Kürze geschehen muss. Jesus sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes, um ihm dies alles bekannt zu machen. Johannes steht als Zeuge ein für das Wort Gottes und für das, was Jesus Christus bezeugt. Er hat alles selbst gesehen. Glückselig ist, wer diese prophetischen Worte vorliest. Glückselig sind die, die sie hören und sie befolgen. Und die befolgen, was hier aufgeschrieben ist. Denn der Zeitpunkt steht kurz bevor, an dem sie in Erfüllung gehen. Jetzt kommt ein kleiner Absatz. Johannes, an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt. Von den 7 himmlischen Geistern vor seinem Thron, steht hier, und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. Und er ist der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit. Er gibt uns Anteil am Reich Gottes und macht uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Er regiert in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Seht doch, er erscheint mit den Wolken. Alle Augen werden ihn sehen, sogar die Menschen, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. So, jetzt springen wir nochmal an Anfang und halten uns einfach mit den ersten paar Worten auf. Dieses Buch ist die Offenbarung. So, wir empfinden dieses Buch ja eigentlich nicht als Offenbarung. Wir empfinden es ja eigentlich eher als verhüllt, also rätselhaft, voller rätselhafter Dinge. Deswegen ist vielleicht das Erste, was wichtig ist, wahrzunehmen und sich zu merken, das Buch möchte genau das Gegenteil sein. Es verschleiert nicht, sondern es legt offen. Das ist jedenfalls sein Selbstanspruch. Jemand wurde was gezeigt, offenbart, und er zeigt es jetzt anderen. Das Wort Apokalypse, das ist genau das, was im griechischen Text da steht. Apokalypse ist übersetzt einfach Offenlegung, Enthüllung, Offenbarung. Apokalypse heißt nicht Weltuntergang, das heißt Offenbarung. Die Leute, die das Buch damals lasen, wir dürfen annehmen, die dachten nicht, was ist das für ein seltsames Buch hier, was uns gerade... Wir dürfen annehmen, dass die zuhörten und nickten und dass die ziemlich gut verstanden, was sie gerade hören. Also manchmal mussten sie ein bisschen überlegen, das sagt der Text auch selbst, überlegt mal, wer nachdenkt, denkt, kommt ihr drauf und so. Manchmal mussten sie ein bisschen um die Ecke denken, aber dann ging ihnen Licht auf. Diese Leute hatten ganz andere Probleme des Verstehens. Die verstanden die Welt nicht mehr. Das war ihr Problem. In ihrer Welt gingen Dinge vor, die irritierten sie zutiefst. Und dieses Buch half ihnen oder sollte ihnen helfen, kühlen Kopf zu bewahren und durchzublicken. Ich habe so gedacht, du kannst dir das vielleicht als vorstellen, als Bild und das Bild dir vielleicht behalten über die Reihe, über diese Predigten. Also stell dir das vor wie eine Bühne. Du sitzt im Theater. Die Leute damals, die sitzen im Theater und da vorne ist die Weltbühne. Und auf dieser Bühne passieren Dinge. Eigentlich gehören sie auch auf die Bühne, aber sie sind so nebensächlich in dieser Welt, dass sie überhaupt nicht eingreifen in die Handlung. So, also da ist die Weltbühne und da passieren Dinge. Politische Dinge, historische Dinge, Menschendinge passieren da auf der Bühne. Und die Leute, was sie da sehen, gefällt ihnen nicht. Vor allem, das ist noch das Wichtigere, es macht für sie keinen Sinn. Sie sitzen da drin und denken, was ist das für ein Stück? Ich verstehe hier überhaupt nicht die Handlung. Weil sie erwartet haben, das wird ganz anders laufen. Sollte das nicht ganz anders laufen, das Stück, und jetzt passieren hier diese Dinge. Und jetzt hebt sich ein Vorhang. Und zwar hinter der Bühne. Und es wird eine zweite Bühne deutlich. Also plötzlich geschehen auf einer Bühne hinter der Bühne nochmal Dinge. Auf einer anderen Ebene. Du könntest vielleicht auch darüber sagen, aber ich würde eher sagen dahinter. Also auf der Ebene des Himmels spielen sich Dinge ab. Und das, was da im Hintergrund sich abspielt, das hängt mit dem zusammen, was sich im Vordergrund abspielt. Und die beiden Bühnen hängen zusammen. Und die Offenbarung ist sozusagen, sie versucht, diesen Schleier zu lüften. Und jetzt checkst du plötzlich, was hier abgeht in diesem Stück, weil du das dahinter siehst. Das checkst du, wenn du im Jahr 95 nach Christus lebst. Das tun wir nicht und deswegen haben wir Mühe mit diesen Texten. Wenn du im Jahr 95 nach Christus lebst, außerdem, wenn du zu der winzigen Minderheit der jungen Christenheit gehörst, wenn du außerdem gewohnt bist, in den Bildern apokalyptischer Texte zu denken, denn da gab es nicht nur diesen hier. Wenn du zum Beispiel das Buch Daniel aus der jüdischen Bibel kennst und die Bilder darin. Und wenn du den typischen Erzählstil dieser Texte so ein bisschen gewohnt bist, wenn du weißt, was manche Bilder und Chiffren schlicht und einfach bedeuten. Wenn das Wort da steht, bedeutet es das. Und wenn du weißt, dass man manche Sachen verschlüsselt sagen muss, weil die Welt, in der du lebst, gefährlich ist. Es ist gefährlich, manches offen zu sagen. Also zum Beispiel, was man über den Kaiser in Rom denkt. Das sagst du nicht laut. Das sagst du verschlüsselt. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, damit ihr weißt, was ich meine. Die Zahl 666. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja? Und das ist ja auch so ein Ding. Aber das steht dann auch da. Ich weiß nicht, in welchem Kapitel kommt. Dann heißt es da, ihr müsst jetzt ein bisschen nachdenken. Dann kommt ihr drauf. Es ist ein Rätsel. So. Aber wenn man das Rätsel entschlüsselt, ist ganz klar, wer damals gemeint ist, auf der damaligen Weltbühne. Ich sage es jetzt mal nicht, sonst ist es ja nicht mehr interessant, wenn wir dann da hinkommen. Es ist ein bestimmter Kaiser gemeint. Und das ist natürlich für uns, ist damit das Ganze so ein bisschen entzaubert. Für damals war es einfach, ich kann nicht sagen, wen ich meine, aber ihr wisst, wen ich meine. Denkt mal nach. So. Das war es auch schon mit der Zahl 666, ehrlich gesagt. Dieses Buch ist die Offenbarung, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, denn er sollte seinen Dienern zeigen, was in Kürze geschehen muss. So, auf diesem, was in Kürze geschehen muss, das betone ich jetzt heute sehr stark. Denn das muss uns wirklich bewusst sein. Die Ereignisse, die hier beschrieben sind, geschehen bald. Und zwar vom Ende des ersten Jahrhunderts an gerechnet. Bald. Dieses Buch spricht nicht von Ereignissen im Jahr 2025 oder 2125. Das meint sie nicht, der das schreibt da. Er sagt bald, sehr bald. Also wenn wir der Falle entgehen wollen, die verrücktesten Sachen hier rein zu interpretieren, dann müssen wir das unbedingt sehr ernst nehmen, was der Text selbst sagt. Er richtet sich an die Menschen damals. Das bedeutet nicht, dass es für uns nichts mehr bedeutet, aber es ist eigentlich hier wie bei fast allen Texten der Bibel, wenn wir sie so gut es geht verstehen, was sie damals meinten, das kann man nicht völlig, also wir sind 2000 Jahre später, mancher Historiker würde wahrscheinlich, wenn er damals wäre, plötzlich denken, ach, oh, da habe ich mich ja total. Also etwas genau zu wissen, wie man was verstand vor 2000 Jahren, das kannst du nie ganz genau. Aber so gut wir es können, zu verstehen, was damals gemeint war und das sehr ernst nehmen. Und dann sagen sie auch uns was. Wenn man das nicht macht, die Zeitbezogenheit ernst nehmen, dann wird unsere Fantasie alles Mögliche da rein interpretieren. Kann man dann auch machen. Ich nehme mal den dritten Vers dazu. Ich muss dann nachher nochmal zurück. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Thema. Glückselig, wer diese prophetischen Worte vorliest. Und glückselig sind die sie hören. Und die befolgen, was hier aufgeschrieben steht. Denn der Zeitpunkt, also nochmal hier, steht kurz bevor, an dem sie in Erfüllung gehen. Und dieser Text ist voll in der Situation damals. Ne? Da wird es einen geben, der liest das vor, und da gibt es Leute, die hören das zu. Und er meint nicht mich und er meint nicht euch. Er meint die Leute damals. Es ist klar, einer wird das vorlesen hier, denn die anderen können teilweise gar nicht lesen. Und vor allen Dingen habt ihr den Text eh nur einmal. Also der ist jetzt da in diese Gemeindekirche gekommen, jetzt liest es einer vor. Und die, die es vorlesen und die es hören, die werden hier, da wird hier gesagt, ihr habt Glück, weil dieser Text euch die Augen öffnet für eure Welt, was jetzt gerade passiert. Also es wäre ja kein Glück, wenn man sagen würde, weil der Text euch was sagt, was in tausenden von Jahren passieren wird. Das wäre jetzt irgendwie kein Glück für die Leute damals. Bald steht hier, also vielleicht nicht morgen, aber doch schon zu euren Lebzeiten. Also sonst würde der Text die damaligen Hörer betrügen. Also ich versuche das ganz ernst zu nehmen. Ihr könnt ja überlegen, ob ihr das auch so sehen könnt. Die Leute damals, die sehen ihre Weltbühne, sind tief verunsichert und jetzt hebt sich der Schleier und sie verstehen, was gerade passiert. Hier steht prophetische Worte, könnte man ja sagen, ja, aber ist nicht Prophetie ein Blick in die Zukunft? Ja, aber Prophetie ist in der ganzen Bibel, also Kennzeichen echter Prophetie ist immer, es geht um jetzt. Also das, was da gesagt wird, das muss für die Leute jetzt wichtig sein. Und es geht selten um die ferne Zukunft. Und wenn es um die ferne Zukunft geht, dann, weil das für die Leute jetzt, also damals, wichtig ist. So, wir springen später nochmal zurück. Jetzt kommt noch Vers 4, denn der passt auch zu dem Gedankengang. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia, ich wünsche euch Gnade und Frieden und so weiter. Jetzt merkt man, das ist sogar ein Brief. Also ein echter antiker Brief, der meint bestimmte Leute. Ein Brief schickst du dem, den du meinst. Zugegeben, es ist ein ziemlich ungewöhnlicher Brief. Und es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man erst eine Einleitung macht und dann der Briefkopf kommt. Aber das, was hier steht, ist ein ganz normaler Briefkopf. So hat man in der Antike Briefe verschickt. Man hat seinen Namen genannt, dann den Adressaten, dann irgendeinen Gruß. Also da findet man ja heute so antike Briefe. Gaius, der Flavia, was weiß ich, was man dann gesagt hat, grüß Gott nicht. Also irgendwie, sei gegrüßt. Oder vielleicht hat man noch irgendeinen römischen Gott dazugenommen. Paulus zum Beispiel beginnt seine Briefe immer in diesem Schema. Also die Worte sind ein bisschen verschieden, aber immer Paulus, ein Diener Gottes, bla bla bla, der Gemeinde in so und so, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und so weiter. Dann kommt der Gruß. Und so macht es Johannes hier auch. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia, Gnade und Frieden. Also die sind gemeint. Wer damals in einer der 7 Gemeinden in der römischen Provinz lebte, dem soll was gezeigt werden. Und wahrscheinlich dürfen wir schon denken, die gesamte Provinz Asia ist gemeint. Also auch wenn du ein gläubiger Christ warst und wohntest im Dorf nebendran, war es auch gemeint. Aber diese Gemeinden sind die Adressaten. Und das bedeutet für uns, wir müssen versuchen, von diesen Leuten her zu denken, wenn wir verstehen wollen. Diese 7 Gemeinden liegen in 7 Städten, die werden nächsten Sonntag da noch eine Rolle spielen. Die werden da alle aufgezählt. Ich sage nur mal, das ist zum Beispiel so eine Stadt wie Ephesus oder eine wie Smyrna. Smyrna ist heute Izmir, Türkei, Küste. Ich kenne jemanden, der aus Izmir kommt. Also, und dann gibt es noch da 5 andere Städte. Also, diese Provinz Asia liegt in der heutigen Westtürkei. Nicht alle an der Küste, aber so vielleicht so groß, so ein Fleck so groß wie Bayern oder wahrscheinlich ein bisschen größer, aber. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, sollten wir uns mal reindenken, wie war das, wenn man damals zu einer Gemeinde gehörte? Miri hat ja gesagt, ich habe Sachen, die ich weglassen kann, das lasse ich jetzt weg. Das mache ich nächstes Mal. Das wird einfach zu lang. So, habt ihr gesehen, was ich hier alles weg... Aber vielleicht nur so viel. Du bist Teil einer winzigen religiösen Minderheit. Das bist du damals. Und mit winzig meine ich winzig. Nicht irgendwie 30% nur oder so. Nee, 0, bist du das auch in einer religiösen Minderheit? Also da ist schon ein Riesenunterschied zwischen uns und den Menschen damals, einer winzigen Minderheit. Und mit deinem Glauben, also jetzt damals, an diesen Jesus Christus, dein Umfeld hält das für totalen Irrsinn, was du da glaubst, aber mit deinem Glauben an Jesus Christus, mit dem du, der dich befreit hat, dieser Glaube, der hat dein Leben verändert, verbinden sich große Zukunftshoffnungen für die ganze Welt, für das Römische Reich, für den Kosmos. So. Die sind aber bisher nicht eingetroffen. Es ist jetzt 95 im Jahr 95, also kann so 98, 101, wie auch immer, in diesem Zeitraum ungefähr, ja? Im Gegenteil, eine andere Religion ist krass im Aufwind. Und zwar der Kaiserkult. Also eine da Religion und Diktatur sind ein paar Jahrzehnten verschmelzen die zu einem. Du bist religiös und damit bist du, verehrst du den Kaiser gottgleich. Und deine kleine Gruppe bringt es mächtig unter Druck, was gerade religiös-politisch los ist. Die ersten von deiner Gruppe sind schon getötet worden, hast du gehört. So. Das ist, was dich nachts nicht schlafen lässt. Das ist, wo du dich fragst, was ist in dieser Welt los? So. Das ist schon eine andere Situation als unsere. Vielleicht aber irgendwo haben wir auch manchmal ähnliche Gefühle. Aber sie ist erstmal sehr anders. So, an einer von deinen Leuten heißt Johannes. Sage ich nachher, nächstes Mal auch mehr zu. Also vielleicht so viel. Der verzichtet auf jeden Titel, der verzichtet auf jede Autorität. Der sagt, ich bin ein Diener Christi, ein Bruder wie ihr. Also das ist einfach einer von euch. Ich bin einer von euch. Ich sitze hier in Patmos. Das ist eine Insel vor der Provinz Asia im Exil. Warum auch immer er da hingekommen ist. Auch, er steckt auch in Schwierigkeiten, ne? Mit diesem Staat und so. Und er schreibt jetzt seinen Leuten. Und seine Leute sind diese Leute in der Provinz Asia. Man kennt ihn dort. Sonst würde sich das Buch wahrscheinlich nicht durchsetzen. Nehme ich an. So, aber er schreibt erstmal nicht an die City Church Würzburg im 21. Jahrhundert mit Siebträgermaschine im Foyer. Das ist eine ganz andere Welt. Also wir müssen versuchen, von den Leuten damals her zu verstehen, was sagt das Buch, worin liegt die Hoffnung. Und dann merken wir vielleicht auch, da fühle ich ähnlich. Oder da trifft es mich auch, da macht es mir auch Hoffnung. So, dieser Johannes sagt, ich habe was gesehen. Und das, was ich gesehen habe, jetzt sind wir mal kurz bei Vers 1. Weil das muss man kann es wenigstens mal kurz wahrnehmen. Das, was ich gesehen habe, das hat Jesus Christus mir gezeigt durch einen Engel. Und dieser Jesus, der hat es von Gott. Also das ist ja da ganz wild. Also das, was ich euch sage, sagt er erstmal, das kommt von ganz oben. Das kommt von Gott. Der hat es Jesus gezeigt. Der Jesus einem Engel und der Engel mir. So, dass wir das kurz wahrnehmen. Jesus ist hier eigentlich der eine Vision hat und sie Johannes weitergibt. Das ist schon ein Anspruch, den dieser Text hat. So, jetzt schauen wir nochmal in Vers 4. Jetzt verlasse ich dieses Betonen von, es geht um die Leute damals. Und komme zu einer Entdeckung, wo ich dachte, die will ich euch mitgeben, für heute. Und dann gehen wir noch so durch den Text zum Ende hin. Ich finde, man kann in Vers 4 was Wunderschönes entdecken, wenn man genau liest. Ich wünsche euch Gnade und Frieden, also das ist dieser typische Briefanfang, von dem, der ist, der war und der kommt. Der Satz erinnert, wenn man ein bisschen nachdenkt, an den jüdischen Gottesnamen. Oder sagen wir mal, wenn man in dieser Gedankenwelt auch zu Hause ist, wo Mose Gott trifft und Gott sagt ihm, offenbart sich ihm als Jahwe oder Jahwe oder wie man immer das auch aussprechen mag. Und der Name Gottes heißt, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Also auf der Weltbühne, wo der Vorhang sich gelüftet hat, hinter allem ist der Ich bin da. Der Ich bin da. Heute auch. Der Ich bin da ist da. Gott ist noch da. Kannst du sicher sein? Könnt ihr damals sicher sein? Könnt ihr heute sicher sein? Was auch immer Verrücktes passiert, ich bin da, der ist noch da. Aber er ist auf eine bestimmte Weise da. Und das ist die wunderschöne Entdeckung, finde ich. Achte mal drauf, was hier steht. Der jetzt ist, der immer schon war, und jetzt müsste ja eigentlich kommen, der sein wird. Das wäre jetzt die Logik. Würde man erwarten. Der war, der ist, wird sein. Und so steht es auch in den jüdischen Schriften. Da kann man lesen, ich bin, der ich war und ich bin jetzt und ich bin in Zukunft. Oder von Zeus wird gesagt, Zeus war, Zeus ist, Zeus wird sein. Aber das ist nicht, was Johannes Jesus über Gott sagen hört oder was Jesus Johannes über Gott zeigt. Dass Gott ewig ist. Ne? Das ist nicht, was hier gezeigt wird, gesagt wird. Also jedenfalls nicht allein, sondern dass er kommt. Nicht mal, dass er kommen wird. Also morgen wird er sein und übermorgen kommt er dann. Sondern nee, der kommt. Der ist im Heraneilen. Ich lese mal, und damit kriegt ihr einen Namen mit, mit dem ich mich im Vorfeld beschäftige. Ich lese mal, was Siegfried Zimmer dazu in einem Vortrag über die Offenbarung sagt. Die Zukunft fällt völlig aus dem Rahmen. Also hier Vergangenheit, Gegenwart, die Zukunft fällt völlig aus dem Rahmen. Es ist nicht die übliche Zukunft. Das Übliche, was man so von der Zukunft erwartet. Es geht hier nicht um die ewige Wiederkehr der drei Zeiten. Nein, sondern die Zukunft hat eine eigene Dynamik. Die Zukunft hat ein Überraschungspotenzial. Gott hat ein besonderes Verhältnis zur Zukunft. Antike Religionen sind eigentlich immer Traditionsreligionen. Antike Religionen bringen nicht die Zukunft nach vorne. Die Tradition ist die Grundlage, die bergende Heimat. Man verkraftet die Gegenwart in der Kraft der Tradition. Also, das ist hier ein neuartiger Akzent. Gott hat ein besonderes Verhältnis zur Zukunft. Wir nennen das in der wissenschaftlichen Theologie ein adventliches Zeitverständnis. Dass man denkt, da kommt was. Also, man könnte vielleicht so sagen, jetzt Zitat Ende, die Gegenwart verkraftest du, weil Gott aus der Zukunft zu dir unterwegs ist. Nicht, weil der da auch da sein wird und jetzt da ist. Nicht nur deshalb, sondern weil der aus der Zukunft zu dir unterwegs ist. Weil etwas geschehen wird, was sich nicht einfach aus dem logischen Fortgang der Geschichte ergibt. Zumindest rechnest du damit, dass jederzeit etwas geschehen könnte, was du heute nicht erwartest. Im Blick auf die Politik, im Blick auf dein Leben. Das ist die Hoffnung dieses Buches. Auf der Bühne, hinter der Bühne, da kommt Gott. Da stürmt Gott heran. Und deswegen geschehen ein paar Dinge, die geschehen. So, und was wäre, wenn das auch heute gilt? Und das glaube ich natürlich. Das dürfen wir hier lesen. Das gilt auch heute. Wenn das dir gilt, weil es immer gilt. Also du kämpfst mit deinen Monstern und Gott ist der, der auf dich zueilt. Finde ich ein wunderschönes Bild. Nicht nur ein Bild, eine wunderschöne Hoffnung, eine wunderschöne Aussicht. Ich fand, das ist das Schönste, was dieser Text zu sagen hat für heute. Für Leute in Würzburg mit Siebträger im Foyer. Also für uns, die wir in einer ganz anderen Situation lesen, aber das kennen wir auch. Monster und die Hoffnung auf Gott. Okay, jetzt setzen wir an zur Landung. Oh, ich muss schon Gas geben. Dann noch kurz, streife ich nur. Da ist von den sieben Geistern von dem Thron die Rede. Ne? Klingt total geheimnisvoll. Kann man auch nicht völlig klären, was er da meint. Die wahrscheinlichste Lösung ist, es ist eine Rede vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist. Das passt super und man kann das auch begründen, habe ich jetzt keine Zeit. Wahrscheinlich war es den Leuten so geläufig, so vom Heiligen Geist zu reden. Und von Jesus Christus, er ist der treue Zeuge. Das ist auch eine komische Begrifflichkeit. Vielleicht kannst du so sagen, wenn der dir was über Gott sagt, der Handwerker Jesus von Nazareth, was der dir über Gott sagt, das kannst du glauben. Das ist verlässlich und seine Glaubwürdigkeit hängt daran, dass dieser Handwerker der Erste der Toten ist, der auferstanden, der neu geboren wurde. Deswegen sind diese Leute damals, 60 Jahre später, Teil dieser neuartigen Jesusbewegung, wegen dieser Auferstehung. Und dann steht da, er ist der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit. Er gibt uns Anteil am Reich Gottes und macht uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Er regiert in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Dieser Handwerker reagiert. Also wie schwer muss das damals gewesen sein, das im Römischen Reich zu glauben? Weil wenn du die Weltbühne vor Augen hast. Hier regiert Jesus Christus, sehe ich aber gar nicht. Ja, wie schwer ist das heute? Auch schwer. Wie nah liegt das, würdest du sagen? Diese crazy Tante, die sagt sozusagen, es ist nicht die Macht, die in dieser Welt regiert. Du würdest sagen, es regieren nicht die betrunken an der Macht sind. Also nicht betrunken an der Macht, betrunken von der Macht. So. Es ist auch nicht das Geld, was regiert. Nicht die Gewalt, nicht die Religion auch. So, also all diese Dinge regieren aus unserer Sicht schon irgendwie, aber nee, letztlich nicht. Auch nicht die Natur oder was du alles vielleicht so... Du auch nicht übrigens. Oder deine Prägung regiert auch nicht letztlich über dich oder deine Herkunftsgeschichte. Es gibt ja alle möglichen Monster, die uns so regieren könnten, ne? Oder tun auch. Dieses Buch sagt aber, also oder was dir bei dem Gespräch mit der verrückten Tante aufgeht, ist, es regiert ein anderer. Mindestens behauptet sie das. Man könnte das vielleicht so sagen, ich weiß nicht, wer diesen Satz gesagt hat. Ich finde den schön, der hat gesagt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Das ist in Kurzfassung, was die Offenbarung sagt. Sehr, sehr kurz. Aber es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Auch sonst keiner hier. Der Herrscher über alles ist Jesus Christus. Das sah damals nicht danach aus, das sieht heute nicht danach aus. Die Offenbarung gießt Öl ins Feuer der Hoffnung, dass das trotzdem stimmt. Und habt ihr, das möchte ich auch noch sagen, die Selbstbewusstseinsbetankung hier entdeckt, die da drin steckt? Also das lesen kleine Leute damals, die auf der Weltbühne gar nichts ausrichten. Die sind irgendwo am Rand der Geschichte. Ne? Du vielleicht auch. So ein bisschen. Die sind vielleicht sogar Teil des Problems. Wir vielleicht auch. Also wir machen uns noch mitschuldig an dem Chaos hier. Und hier wird gesagt, ihr seid Teil des Reiches Gottes und ihr seid Priester. Also ihr seid Teil der Dinge, die auf der hinteren Bühne da stattfinden. Also ich habe so gedacht, einer mächtigen Kirche sollte man sowas vielleicht nicht sagen, aber einer diskriminierten, machtlosen Minderheit. Und das scheint mir auch gesund zu sein für jeden Menschen heute, den die Kräfteverhältnisse dieser Welt klein machen, an den Rand drücken, übersehen. So. Vielleicht habe ich gedacht, müssen wir den Text gar nicht so für uns hören. Vielleicht haben wir andere im Kopf, für die wir das hören. Und denen sagt dieser Text, hey, über dir steht niemand außer Gott. Menschen gehören nicht unter Menschen. Im Reich Gottes bist du niemandes Knecht. Du bist nicht Gott. Du bist nur ein Mensch, aber als Mensch bist du Kind Gottes, Bruder Jesu. Und wenn man dich rumschubst, vielleicht damals, 95, als Tagelöhner wirst du da rumgeschubst und hast Angst, wenn rauskommt, dass du einer von diesen Christen bist, dann kriegst du gar keinen, weißt du nicht mehr, wie du morgen überhaupt überleben sollst und so. Du bist ein Priester. Du mach den Rücken gerade. Du bist nicht klein, du bist bedeutend. Seht doch, er erscheint mit den Wolken, alle Augen werden ihn sehen, sogar die Menschen, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden um ihn trauern, das ist gewiss. Amen. Johannes sagt dieser kleinen Jesusgemeinschaft, die so gut wie niemand ernst nimmt, ihr seid bedeutend und der, an den ihr glaubt, der kommt mit den Wolken des Himmels. Das heißt einfach, von der Bühne im Hintergrund auf die Bühne nach vorne. So, der kommt. Und wenn das geschieht, wird der Vorhang geöffnet, sodass ihn alle sehen. Und alle werden um ihn trauern. Das ist ja auch seltsam, ne? Es scheint, dass Johannes Jesus immer noch als den Gekreuzigten sieht. Also der regiert die Welt, den sie auch klein gemacht haben, den sie diskriminiert haben. Wer hat den durchbohrt? Rom. Rom hat den beseitigt. Und dann steht hier, das wird ihnen leid tun. Ich glaube nicht, dass man den Satz richtig hört, wenn man sagt, das wird ihnen noch leid tun. Sondern ich höre ihn eher, ist hier eine riesige Hoffnung angedeutet, dass eines Tages alle trauern über das, was die Welt mit ihrem Schöpfer gemacht hat. Und vielleicht liegt in dieser Trauer sogar die Chance für einen Neuanfang. Für alle. Das war jetzt meine Interpretation. Denn was auch immer auf der Weltbühne gerade geschieht, wie alles enden wird, das bestimmt der, mit dem alles angefangen hat. Und der letzte Satz, den lese ich jetzt nur noch vor, denn er sagt nochmal diese schöne Entdeckung von vorhin. In dem letzten Satz redet jetzt Gott plötzlich selbst. Ich bin das Alpha und Omega. Das ist einfach A bis Z. Alpha und Omega. Sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt. Der Allmächtige. So, wenn es Fragen gibt, ich kann die jetzt nicht beantworten, weil ich habe keine Zeit. Und ehrlich gesagt, ich weiß ja auch nicht mehr, als was ich jetzt gesagt habe. Also ich müsste mich dann erstmal wieder in die Fragen reinlesen. dann versuche ich das über die App nächste Woche. Und die Fragen, die drei am meisten gewotet werden, die lese ich jetzt vor und versuche dann was dazu sagen. Warum wurde die Offenbarung dann so oft auf die Zeit später gedeutet, wenn sie wirklich nur für die Zeit damals gemeint war? Oh, das ist lang. Gott eilt aus der Zukunft heran. Was heißt das konkret? Ist er schon angekommen? Wenn nein, geht dann nicht Trost verloren, weil er seine Verheißung bis heute nicht wahrgemacht hat? Sehr gute Frage. Also die erste war auch gut, sorry. Ist die Apokalypse das damit und das damit einhergehende Ende der Welt etwas Negatives oder wenn wegen des daraufhin hereinbrechenden Reich Gottes etwas, auf das wir uns freuen können? Ja, schön. Also, das war nicht die Antwort auf die Frage, sondern das versuche ich dann jetzt irgendwie in der App.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.